Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was soll ich predigen? Über diese Frage habe ich mir, nein, nicht im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die heutige Predigt, wohl aber sonst durchaus schon so manches Mal erheblich den Kopf zerbrochen. Und ganz bestimmt bin ich nicht der Einzige, dem es so ergangen ist oder ergeht. Was soll ich predigen? Von der Antwort auf diese Frage hängt, wie ich meine und wie ich im Verlauf der heutigen Predigt darzulegen versuche, nicht unwesentlich das Wohl oder Wehe einer Gemeinde ab. Was soll ich predigen? Das ist keine theoretische oder rein akademische Frage und auch keine Frage, die allein diejenigen etwas angeht, die in der Gemeinde mit der Wortverkündigung beauftragt sind. Vielmehr ist es eine Frage, die uns alle sehr, sehr viel angeht. Denn diese Frage schriftgemäß zu beantworten, das bedeutet ja gleichzeitig darzustellen, welche Wahrheiten für jeden einzelnen Christen sowie für die Gemeinde Jesu insgesamt von zentraler Bedeutung und unabdingbar für das geistliche Leben und das geistliche Wachstum sind. Was soll ich predigen? Diese überaus wichtige Frage kann sehr unterschiedlich beantwortet werden. Im Folgenden möchte ich uns einige mögliche Antworten darauf kurz anführen. Antworten, von denen ich befürchte, dass sie so oder so ähnlich durchaus in den Köpfen evangelikaler Christen herumspuken. Für einige ist es ganz einfach und sonnenklar, was gepredigt werden soll. Es soll das gepredigt werden, was den Hörern ein angenehmes Gefühl beschert, sodass sie im Zusammenkommen der Gemeinde emotional auftanken und nach dem Gottesdienst mit sich selbst und der Welt zufrieden nach Hause gehen können. Anderen wiederum ist es wichtig, dass das gepredigt wird, was die Spendierlaune der Besucher hebt, sodass die Gemeindeglieder und möglichst auch noch die Gäste, von welchen Motiven auch immer bewegt, gerne etwas und möglichst viel in die Sammelbüchse legen, damit die ehrgeizigen Visionen der Gemeindeleitung nicht mehr lange auf ihre Verwirklichung warten müssen. Eine weitere Antwort auf die Frage, was soll ich predigen, die könnte lauten, es soll nur das gepredigt werden, was in der Gemeinde garantiert für niemanden ein Anstoß darstellt, damit nur ja niemand sich durch die Predigt auf die Füße getreten fühlt. Wenn nur diese Bedingung erfüllt ist und die Harmonie in der Gemeinde nicht angetastet ist, so die logische Konsequenz dieser Aussage, dann ist es eigentlich mehr oder weniger egal, was gepredigt wird, solange nur nicht zu viel von Gottes Gesetz und seinem Anspruch auf unser Leben die Rede ist. Nicht wenige Christen legen heute bei der Beantwortung der Frage, was gepredigt werden soll, einen besonderen Schwerpunkt darauf, dass Außenstehende von der Verkündigung angezogen werden. Das, so meinen sie, was die Massen anzieht, das soll gepredigt werden, damit nur ja das Haus voll und die Gemeinde für Außenstehende attraktiv werde. Ob der Leib Jesu durch diese Art der Verkündigung auferbaut wird oder nicht, das spielt bei ihnen keine so große Rolle. Wieder andere sind der Auffassung, gepredigt werden solle das, was die Bedürfnisse der Hörer befriedigt, wobei sie für die Bedürfnisse der Predigthörer mehr oder weniger das halten, was auch die humanistische Psychologie darunter versteht. Aus diesem Grund liegt es auf der Hand, dass dann die Predigt nach ihrer Einschätzung vor allem Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung und Wertschätzung vermitteln soll. Eine weitere Antwort könnte viel radikaler ausfallen. Wozu überhaupt eine ausgiebige Predigt? Viel besser wären doch Power Worship, Action, Zeichen und Wunder, sowie als Entgegenkommen für die ewig Gestrigen in der Gemeinde am Ende noch eine Kurzbotschaft. Über deren Inhalt lohnt es sich logischerweise nicht wirklich, sich zu viele Gedanken zu machen. Ein Pastor etwa, der aus welchem Grund auch immer meint, nur wenig Zeit für die Gottesdienstvorbereitung erübrigen zu können, der würde die Frage, was gepredigt werden soll, vermutlich so beantworten, dass er einige Erlebnisse aus seinem eigenen Leben oder dem anderer Menschen erzählt und dazwischen an geeigneten Stellen einige allseits bekannte Bibelworte einfügt. Schließlich für jemanden, der immer die neuesten Spekulationen und abenteuerlichsten Auslegungen bereit hat, für den ist klar, was gepredigt werden soll. Es soll nicht immer das alte, abgestandene Zeug von der Kanzel herabgepredigt werden, sondern vielmehr muss die Gemeinde mit immer neueren und immer sensationelleren Auslegungen in Atem gehalten werden, sodass die Gemeinde auch schließlich erkennt, was er für ein großartiger Exeget und Verkündiger ist. Nach all diesen heute zumindest in Ansätzen, wie ich befürchte, leider durchaus verbreiteten Ansichten, wollen wir uns nun zunächst nach einer ersten kurzen biblischen Antwort auf die Frage, was soll ich predigen, umschauen, bevor wir dann auf den eigentlichen Predigtext kommen. In Jeremia 23, 28 und 29 lesen wir: Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Gepredigt werden sollen also nicht Träume, sondern vielmehr das Wort Gottes. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, trotzdem aber leider heute nicht mehr überall selbstverständlich. Und wir sehen hier in Jeremia 23, dass derjenige, der das Wort Gottes hat, und es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass wir heute das Wort des Gottes haben und auch noch in verschiedenen Übersetzungen haben, dass derjenige also, der das Wort Gottes hat, es predigt und es auch recht predigt. Was auch immer genau unter Recht predigen hier an dieser Stelle zu verstehen sein mag, eines ist ganz klar. Das Wort Gottes wird nur dann recht gepredigt, wenn weder die Bedürfnisse der Hörer noch das Mitteilungsbestreben des Predigers Ausgangspunkt und Zentrum der Predigt sind, sondern wenn vielmehr die Predigt vom Wort Gottes ausgeht und fest in ihm gegründet ist. Was soll ich predigen? Genau die gleiche Frage finden wir interessanterweise auch im Wort Gottes selbst. Und zwar, nein, nicht im ersten Kapitel des Deutero-Jesaja, sondern vielmehr im 40. Kapitel des einen Propheten Jesaja, von dessen Einheit das gesamte Neue Testament ganz selbstverständlich ausgeht, wenn es ihn zitiert. Und an dieser Stelle wird nicht nur diese wichtige und folgenreiche Frage gestellt, nein, vielmehr, wir finden dort auch eine sehr klare Antwort auf diese konkrete Frage. Ich lese uns nun die Verse 6 bis 8 aus Jesaja 40 aus der revidierten Luther-Übersetzung. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras ist verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. das Grazer dort Diplome verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Die eben gelesenen Verse aus Jesaja 40 stellen offensichtlich ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Propheten Jesaja dar. Dabei fällt uns als erstes auf, dass der Prophet die Frage, was soll ich predigen, nicht etwa aus heiterem Himmel herausstellt oder etwa deshalb, weil schon wieder Gottesdienstzeit ist. Nein, er stellt sie vielmehr deshalb und richtet sie übrigens an Gott, weil Gott ihn zuvor mit dem Predigen beauftragt hat. Die wahre, schriftgemäße und gottgefällige Predigt hat immer ihren Ursprung. Nein, nicht im Prediger und auch nicht in der Gemeinde, sondern vielmehr in Gott und in ihm allein. Ihn soll sie verherrlichen und seinen Willen erfüllen, nicht etwa Menschen gefallen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Psalm 51, 17. Darum geht es vor allen Dingen. Und wo diese Einstellung vorhanden ist, da sollte auch die Frage, was soll ich predigen, gar nicht mehr so schwer zu beantworten zu sein. Beachten wir an dieser Stelle aber auch noch, dass Jesaja nicht etwa fragt, was will ich predigen oder was kommt bei den Leuten gut an, sondern eben vielmehr, was soll ich predigen. Ihm ist also ganz offensichtlich klar, dass seine Predigt keinen Veranstaltungsteil darstellt, den er nach eigenem Gutdünken gestalten kann. Nein, er ist sich vielmehr stattdessen vollkommen der Tatsache bewusst, dass es sich bei seiner Predigt um einen Auftrag Gottes handelt, den er auszuführen hat. Bevor wir nun gleich zur überaus konkreten Antwort Gottes auf die Frage, was soll ich predigen, in den Versen 6b bis 8 kommen, will ich noch einmal kurz darauf zurückkommen, dass Jesaja diese so sehr wichtige Frage weder sich selbst noch seinen Freunden noch etwa den Finanziers der Gemeinde stellt, sondern sie vielmehr an den richtet, der sie mit Abstand am besten beantworten kann, nämlich an Gott selbst. Und dabei redet er nicht etwa gegen eine Wand. Nein, damals wie heute wird vielmehr derjenige, der seine Fragen und Ungewissheiten vor Gott ausbreitet, vielleicht nicht immer sofort, aber auf jeden Fall zur rechten Zeit, von Gott auch eine Antwort erhalten. Wie wir in Jeremia 33, Vers 3 lesen. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Kommen wir nun zur konkreten Antwort Gottes auf Jesajas Frage, was soll ich predigen? Und obwohl unsere Situation heute sicher nicht absolut deckungsgleich mit der Jesajas von damals ist, und obwohl natürlich unterschiedliche Predigten unterschiedliche Schwerpunkte haben dürfen oder haben müssen, trotz alledem erscheint es mir sehr wertvoll, heute einmal die Antwort näher zu betrachten, die der allmächtige Gott selbst dem Propheten Jesaja in seiner konkreten Situation und auf seine konkrete Frage, was soll ich predigen, hingibt. Es bleibt dann jedem von uns selbst überlassen zu prüfen, ob unsere Predigten im 21. Jahrhundert diesem Maßstab entsprechen, beziehungsweise in welchem Maß das der Fall ist. Die Antwort Gottes auf Jesajas Frage finden wir in den Versen 6b bis 8 in Jesaja 40 und ich lese uns diese Verse noch einmal. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das, Gras ist verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem fährt darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zunächst stellt sich uns bei der näheren Betrachtung dieses sicher zunächst einmal etwas seltsam klingenden Predigtinhalts sicher die Frage, was nun genau an dieser Stelle unter Fleisch zu verstehen ist. Die Übertragung Hoffnung für alle hat an dieser Stelle, wo wir eben Fleisch gelesen haben, die Worte die Menschen stehen. Das ist sicherlich nicht völlig falsch, wobei ich allerdings offen lassen möchte, ob der Begriff Fleisch nicht auch Pflanzen und Tiere mit einschließt. Zwei Dinge aber gehen durch die Gleichsetzung von Fleisch mit die Menschen eindeutig verloren. Und das sind sowohl die deutlichen Hinweise auf die Vergänglichkeit des Menschen, als auch die auf seine ewige Bestimmung, die beide mit dem Begriff Fleisch untrennbar verbunden sind. Und um beides geht es in den folgenden Versen in besonderer Weise. Zum Vergleich will ich uns aber zunächst noch einmal zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament anführen, in denen der Mensch gerade als Fleisch bezeichnet wird. Zwei Bibelstellen, in denen gerade die Vergänglichkeit des Menschen sehr stark betont wird. 1. Mose 6, Vers 3. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Gemeint ist bis zum Beginn der Sintflut. Jeremia 17, 5 bis 7. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Was Jesaja also auf Gottes Geheiß hin predigen soll, und es macht überhaupt keinen Sinn, etwas anderes zu predigen, als das, was Gott uns zu predigen aufgetragen hat. Was er also predigen soll, ist zunächst die Tatsache, dass alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Uns allen ist sicherlich klar, dass es sich beim ersten Teil dieser Aussage um einen Vergleich handelt. Ähnlich wie bei einem Gleichnis. In beiden Fällen darf man nicht jede einzelne Kleinigkeit übertragen, sondern muss herausfinden versuchen, was genau durch den Vergleich verdeutlicht werden soll, genauso wie es Carsten in seinen vielen Predigten über die Gleichnisse auch immer versucht und erfolgreich getan hat. Hier liegt es sofort auf der Hand, was genau durch den Vergleich verdeutlicht werden soll. Wir brauchen uns nur die Verse 7 und 8 noch einmal anzuschauen. Es geht eindeutig um die Vergänglichkeit des Menschen, die mit der des Grases und der Feldblume verglichen wird. Wobei wir hier aber nicht einen den ganzen Sommer über sorgsam bewässerten englischen Zierrasen in der Kopf haben sollten, sondern uns vielmehr daran erinnern wollen, dass es sich beim Land Israel um eine zum Teil regenarme und bisweilen sehr heiße Gegend handelt. Vielleicht hat uns auch dieser Sommer, die 6 Wochen, wo es so heiß war, ein wenig ein Gefühl dafür gegeben, wie vergänglich die Güte der Blumen und des Grases ist. Dort in Israel kann es sehr schnell passieren, dass das, was heute noch grünt und blüht, bereits morgen verdorrt und verwelkt ist. Und speziell in den Wüstengegenden Israels findet man nur dann eine Vegetation vor, die zudem noch sehr karg ist, wenn es kurz zuvor geregnet hat. Und auch diese karge Vegetation war dort oft ganz schnell nach dem Ende des Regens. Jedoch, selbst wenn man als Vergleichskriterium zwischen uns und der nahöstlichen Vegetation die Vergänglichkeit heranzieht, dann bleibt doch die Frage offen, ob ein Mensch nicht im Vergleich zu einem Grashalm im Durchschnitt ein wenig länger lebt. Diese Frage erscheint mir berechtigt, lässt sich aber sehr leicht beantworten. Denn erstens ist es eine Frage des Maßstabs, wie weit die Beständigkeit eines Menschen und die eines Grashalms nicht doch miteinander vergleichbar sind. Und zweitens unterstreicht die hier schon auf den ersten Blick ganz offensichtlich vorliegende Überzeichnung gerade das, was Gott mit diesem Vergleich uns klar machen möchte. So, erstens. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten mit einem Lineal sowohl die Länge eines Polyethylenmoleküls als auch den Durchmesser eines Wasserstoffatoms bestimmen. In beiden Fällen würde sich auf dem Lineal ein Wert von 0 cm ergeben, obwohl das Polyethylenmolekül mit seiner Länge von ca. 0,027 mm etwa 450.000 Mal so groß ist wie der Durchmesser eines Wasserstoffatoms, der 60 Pikometer beträgt. Und genau darum geht es in unserem Predigtext. Verglichen mit der Ewigkeit des im totalen Gegensatz zu uns aus sich selbst heraus existierenden Gottes und der daraus entspringenden ewigen Gültigkeit seines Wortes ist die menschliche Lebenserwartung genauso gering wie die eines Grashalms. Und das selbst dann, wo heute in Deutschland einem neugeborenen Mädchen eine statistische Lebenserwartung von etwa 90 Jahren vorausgesagt wird. Und nun zu zweitens. Allein der auf den ersten Blick so unangemessene Vergleich des Menschen mit einem Grashalm oder einer Feldblume, allein der macht deutlich, worum es Gott an dieser Stelle überhaupt geht. Nämlich um den Vergleich seiner Ewigkeit mit der durch den Sündenfall verursachten totalen Vergänglichkeit von uns Menschen. Ein weniger drastischer Vergleich würde uns vermutlich kaum berühren und erst recht keine Konsequenzen uns hervorrufen. Und noch etwas. Der Vergleich zwischen Mensch und Grashalm hat auch deshalb seine Berechtigung, weil beide durch den Hauch des Mundes Gottes im Nu vergehen können. Vers 7. Durch einen heißen Wüstenwind etwa oder aber durch irgendetwas anderes, das der bloße Hauch des Mundes Gottes bewirkt. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte wie eine Blume auf dem Felde. Also auch alles das, was wir für unsere besondere menschliche Qualität halten, etwa unsere technischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Errungenschaften, alles das ist verwelkt, hört also spätestens dann auf zu existieren, wenn das Gericht Gottes darüber kommt. Und ich meine, wir machen auch keinen Fehler, wenn wir die in Vers 6 genannte Güte auch direkt als moralische Tugend deuten. Wie oft müssen, aber auch dürfen wir erkennen, dass unsere eigene Güte dann sehr schnell am Ende ist, wenn wir nur genügend gestresst sind oder nur genügend provoziert worden sind. Ganz im Gegenteil, zu Gottes eigener Gütigkeit, sowie der Gütigkeit, die Gott in uns wirken will und vielleicht auch von den Ansätzen in uns bewirkt hat, der Gütigkeit, die ein Teil der Frucht des Geistes Gottes ist. Und hiermit sind wir bereits auch bei den Anwendungen dieses sicher nur sehr selten als Predigtext ausgewählten Teils von Jesaja 40. Wenn Gott es uns schenkt, dass wir durch diese Verse ganz neu uns an die Vergänglichkeit aller Menschen erinnern und dadurch befähigt werden, hinter all die glitzernden Fassaden unserer Welt und unserer vielleicht sehr erfolgreichen Mitmenschen zu schauen, hinter all die Fassaden zu schauen, die uns beständig einreden wollen: Mensch, als Christ hast du doch gar nicht verstanden, was wahres Leben bedeutet und worum es überhaupt im Leben wirklich geht. Wenn Gott uns das schenkt, dann haben wir, so meine ich, schon etwas außerordentlich Wichtiges lernen dürfen. Denn wen von uns befleicht nicht gelegentlich einmal der Gedanke, dass der Mensch doch auch ohne Gott gewaltige Dinge geschaffen, sehr viel erreicht, große Errungenschaften hervorgebracht und wertvolle Güter in seinen Besitz gebracht hat. Die Vergänglichkeit alles dessen, was uns immer so protzig und so verführerisch entgegentritt, das ist eine Sache und auch eine ganz wichtige Sache, dass wir die erkennen und dass sie uns in unserem Inneren wirklich ganz wichtig wird. Jedoch, wir müssten zum Nihilisten oder Buddhisten werden, wenn es nicht jemanden und vor allen Dingen und etwas Unvergängliches gäbe, der in Anführungszeichen jemand Unvergänglicher. Das ist natürlich der allmächtige und ewige Gott, der aus sich selbst heraus existiert und der doch selbst jedermann Leben und Odem gibt und in dem wir leben, weben und sind. Apostelgeschichte 17. Und dass Gott selbst unvergänglich ist, das garantiert uns, dass auch sein Wort ewigen Bestand hat. Dabei verehren wir nicht das Wort Gottes als gedrucktes Buch oder als beschriebene Schriftrolle, sondern wir beten vielmehr den allmächtigen Gott an, der sich uns in seinem unvergänglichen und irrtumslosen Wort geoffenbart hat. Und aus eben diesem Grunde bringen wir auch seinem Wort die allergrößte Hochachtung entgegen. Dass das Wort Gottes trotz aller Angriffe, die Menschen schon dagegen unternommen haben, wirklich unvergänglich und ewig ist, das zeigen uns neben vielen anderen auch die folgenden zwei Bibelstellen sehr deutlich. Psalm 119, 89. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Oder Lukas 21, 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine, das heißt Jesu, Worte vergehen nicht. Das bedeutet nun nicht mehr und nicht weniger, als dass wir entgegen der um uns herum weithin verbreiteten Hoffnungslosigkeit eine ewig beständige Hoffnung besitzen. Und diese Hoffnung gilt es immer wieder selbst zu ergreifen, dann aber auch anderen Frohgemut weiterzugeben. Diese Hoffnung bezieht sich auf das Hier und Jetzt, nämlich darauf, dass wir hier und jetzt in Gott geborgen sind, dass uns nichts aus seiner guten und starken Hand reißen kann und dass uns als Gottes Kindern alles, wirklich alles, zum Besten dienen muss. Vor allem aber ist es eine Hoffnung darauf, dass diese sichtbare Welt und unser vergängliches Leben eben bei weitem nicht alles sind, sondern dass vielmehr das Schönste überhaupt erst noch kommt. Und aus dieser doppelten Hoffnung erwächst uns auch eine Sinnhaftigkeit für Dinge, die uns auf den ersten Blick hin aus sich selbst heraus überhaupt keinen Sinn zu machen scheinen. Ich muss so manches Mal in der Schule Dinge tun, die keinerlei Sinn in sich zu machen scheinen. Etwa ausgiebige Konferenzen wo nach vielen Stunden Arbeit kaum ein Ergebnis da ist. Ich muss manches Mal Dinge tun, wo ich mich wirklich frage, wo der Sinn nun dahinter stecken soll. Wenn ich aber versuche, diese Dinge aus der Ewigkeitsperspektive Gottes zu sehen, dann sind sie gerade dazu da, um mich Jesus ähnlicher zu machen und Gott zu verherrlichen. Auch das also alles, was wir an vordergründig sinnlosen Dingen tun oder auch erleiden müssen, das soll und darf ein Gottesdienst sein, den Gott uns zur rechten Zeit und auf seine Weise auch belohnen wird. Und aus dieser Perspektive heraus betrachtet haben bzw. erhalten auch die anscheinend völlig sinnlosen Dinge ihren Sinn. Und die völlig sinnlosen Dinge, denke ich, gibt es bei jedem im Alltag, nicht nur in der Schule. So wie es auch die Antwort auf die erste Frage des großen Westminster Katechismus heißt, nämlich: Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen in alle Ewigkeit. Halten wir also zunächst fest, entgegen aller menschlichen Vergänglichkeit einerseits und Selbstüberhöhung andererseits, haben Gott, sein Wort, sowie derjenige, der an Gott glaubt, letztlich ewigen Bestand und werden zuletzt triumphieren. Und selbst das krasseste Beispiel humanistischer Selbstüberhöhung, der Antichrist, wird von Jesus allein durch den Hauch seines Mundes umgebracht. Und das gilt erst recht heute für uns Menschen, für die alle, die sich überheben über alles das, was Gott oder Gottesdienst heißt. Und wenn auch alles Irdische eitel ist, unser Gott und sein Wort, die sind es nicht. Und auch wir sind es nicht, wenn wir an ihn glauben und von ihm ewiges Leben erhalten haben. Kehren wir nun noch einmal zum Anfang zurück. Nein, nicht zum Anfang der Predigt, sondern vielmehr zum Anfang fast des gesamten Gottesdienstes, nämlich zur Schriftlesung aus 1. Petrus 1. Diese gelesenen Verse enden mit einem fast wörtlichen Zitat unseres Predigtextes aus Jesaja 40. Und ich lese uns die letzten Verse von 1. Petrus 1 noch einmal. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Besonders zu beachten in diesen Versen ist das erste Wörtlein denn, weil es uns deutlich macht, dass die darauf folgenden zitierten Wörter aus Jesaja 40 mit dem Ziel angeführt worden sind, etwas Vorangegangenes zu begründen. Und dieses Vorangegangene, das stellt für uns eine weitere wichtige Anwendung unseres Predigtextes dar. Der Apostel Petrus argumentiert hier in etwa wie folgt, wobei ich den Sachverhalt versuche, von hinten her aufzurollen. Während wir Menschen vergänglich sind wie das Gras, hat doch das Wort Gottes ewigen Bestand. Und dieses Wort Gottes, das von den Empfängern des Briefes von Petrus verkündigt worden ist, das hat seine Lebenskraft, mehr noch, seine lebensschaffende Kraft, dadurch erwiesen, dass die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Landschaft Asien und Bithynien, die erwählt sind nach der Vorsehung Gottes, dass sie wiedergeboren worden sind zu einem neuen Leben und zu einer beständigen Hoffnung. Wiedergeboren worden sind nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt in Ewigkeit und das in Ewigkeit nichts von seiner Kraft einbüßt. Und diese Tatsache, dass es das Wort Gottes ist, und ich möchte hinzufügen, nur das Wort Gottes, das bewirkt, dass Menschen von neuem geboren werden. Diese Tatsache hat zwei wichtige Konsequenzen, auch und gerade für uns heute. Die erste finden wir im vorausgegangenen Vers 22 von 1. Petrus 1 und die zweite bezieht sich auf die von mir zu Beginn der Predigt mehrfach gestellte Frage, was soll ich predigen? Was die erste Konsequenz angeht, so soll nach 1. Petrus 1 die durch das unvergängliche Wort Gottes bewirkte Wiedergeburt bei den gläubigen Empfängern des Briefes dazu führen, dass sie aus der Kraft Gottes und durch das von ihm geschaffene neue Leben dazu befähigt werden, das zu tun, was er ihnen in Vers 22 aufträgt, nämlich: Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und weil das Wort Gottes ewig ist, gilt die Aussage und Aufforderung des Apostels Petrus für uns heute genauso, die wir ebenfalls durch das Wort Gottes wiedergeboren worden sind. Auch wir, die wir ebenso wie sie den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit haben, wir sollen und dürfen aus der Kraft Gottes heraus diejenigen beharrlich und aus reinem Herzen lieben, die ebenso wie wir allein aus Gnaden erwählt sind, nach der Vorsehung Gottes des Vaters zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Und das echte, wahre Liebe gerade, das ist, wozu das Wort Gottes uns führen will, das macht uns auch 1. Timotheus 1,5 deutlich. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Und umgekehrt ließen sich genügend traurige Beispiele dafür anführen, dass mit der Entfernung des Wortes Gottes aus dem Zentrum des Gottesdienstes bzw. aus dem Zentrum der Predigt auch die Liebe in der Gemeinde erkaltet. Denn Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben, das ist allemal mehr als der Aufforderung, seid nett zueinander nachzukommen. Und es ist etwas, das wir keinesfalls aus eigener Kraft vollbringen können. Vielmehr bedürfen wir gerade dazu der Stärkung durch Wort und Geist an unserem inwendigen Menschen. Und schon allein aus diesem Grunde reicht es eben nicht aus, wenn die Predigt sich mit dem Appell, seid nett zueinander, zusammenfassen lässt. Kommen wir nun noch kurz zur zweiten Konsequenz der Tatsache, dass es das Wort Gottes ist und nichts als das Wort Gottes, das dazu führt, dass Menschen neu geboren werden. Und wir wissen ja aus Johannes 3, dass nur derjenige, der von neuem geboren worden ist, in das Reich Gottes kommt. Diese zweite Konsequenz führt uns zurück zum Anfang der Predigt und zur Frage, was soll ich predigen? Eine biblisch fundierte Antwort auf diese Frage sollte uns nun nicht mehr allzu schwer fallen. Wir sollen das predigen und umgekehrt als Gemeinde von der Predigt erwarten und zu Recht erwarten. Das also predigen, was uns aus unserer Vergänglichkeit als gefallene Menschen herausholt und uns neues, ewiges Leben schenkt, beziehungsweise das in uns bereits gewirkte, neue Leben nährt und pflegt. Und das zu bewirken gelingt weder Fundraising-Appellen, noch Power-Worship, noch einem benutzerfreundlichen Evangelium, das auf Begriffe wie Sünde, Buße, Vergebung und Erlösung weitgehend verzichtet, sondern stattdessen die Bedürfnisse der Hörer in den Mittelpunkt der Predigt stellt. Wobei es dabei noch nicht einmal um die wirklichen Bedürfnisse der Hörer nach Rechtfertigung, Vergebung, Erlösung geht, sondern es sich vielmehr um Dinge dreht, die im Licht der Ewigkeit letztlich belanglos sind, wie etwa persönliche Sicherheit, Anerkennung und Wertschätzung. Und die, in Anführungszeichen, Bedürfnisse des allmächtigen Gottes, die bleiben bei einer solchen Verkündigung sowieso völlig außen vor. Nein, wir wollen lieber dem Wort Gottes Glauben schenken und darauf vertrauen, dass geistliches Leben allein durch die schlichte Verkündigung des von vielen heute als altmodisch eingeschätzten, trotzdem aber nicht minder kraftvollen Wortes Gottes entsteht bzw. wächst. Wie uns auch Römer 10, 17 klar und deutlich sagt, dass wahrer Glaube nur aus der rechten Verkündigung entsteht und dass diese wiederum ihren Ursprung im Wort Gottes und in ihm allein hat. Und wenn es nun einmal ein elementarer Bestandteil dieses lebensschaffenden Wortes Gottes ist und zunächst einmal die Vergänglichkeit von uns Menschen anhand eines drastischen Beispiels klar vor Augen zu führen, dann wollen wir diese Botschaft auch weder uns als Gemeinde noch unseren Gästen vorenthalten. Möge Gott es uns schenken, dass es das ewige Wort Gottes ist, nachdem wir als Menschen verlangen, als Gemeinde verlangen und nicht etwa Unterhaltung, Abwechslung oder ein schönes Gefühl. Dass es das ewige Wort Gottes ist, das auch weiter unter uns treu verkündigt wird und kein wie auch immer gearteter billiger Ersatz. Und dass wir uns weder bewahrt noch als Gemeinde des Evangeliums von Christus schämen, das doch eine Kraft Gottes ist, die das selig macht alle, die daran glauben. Amen.